Über Jesaja Kapitel 40, Vers 1 bis 11. Jesaja Kapitel 40, Vers 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld bezahlt ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen um all ihre Sünden willen. Horch, es ruft, in der Wüste bahnet den Weg des Herrn, machet in der Steppe eine gerade Straße unserem Gott. Jedes Tal soll sich heben und jeder Berg und Hügel soll sich senken und das Höckrige soll zur Ebene werden und die Höhen zum Talgrund, damit die Herrlichkeit des Herrn sich offenbare und alles Fleisch es sehe zumal. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Horch, es spricht, rufe. Und ich sprach, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist der Gras und all seine Pracht wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume welkt, wenn der Hauch des Herrn darüber weht. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume welkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Auf hohen Berg steige, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie ohne Furcht, sprich zu den Städten Judas. Siehe da, euer Gott, siehe da, Gott der Herr, er zieht ein Heer in Kraft und sein Arm schafft ihm den Sieg. Siehe, die er gewonnen kommen mit ihm, die er sich erworben, gehen vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirte, sammelt sie mit seinem Arm. Die Lämmer trägt er an seinem Busen, die Mutterschafe leitet er sanft. Für mich ist der Hauptpunkt der Anfangsteil, wo es heißt, horch, es ruft, in der Wüste bahnet den Weg des Herrn. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in einer Wüste war. Gibt es jemanden, der schon mal in einer Wüste war? Ja? Eins, zwei, drei? Noch mehr? Doch, es werden noch mehr. Vier, fünf. Schön. Es wäre ganz interessant, das mal auszutauschen, was man so in der Wüste erlebt hat, wie man sich da fühlte. Ich erinnere mich an einen Studienfreund, der mit dem Auto einmal quer durch solche Gebiete fuhr und sie schliefen dann nachts im Schlafsack neben dem Auto. Und am nächsten Morgen, als er dann aufstand, da lag die gehäutete Haut einer Klapperschlange neben ihm. Da fühlte er sich doch etwas merkwürdig, dass er in dieser Nacht solchen Besuch gehabt hatte. So in der Wüste fühlt man sich irgendwie ein bisschen komisch. So ein Gefühl der Verlassenheit kommt da sehr schnell auf. Vor allen Dingen ist es ziemlich warm meistens. Ich war auch mal in so einer Wüste, da waren es 52 Grad im Schatten. Das heißt, Schatten gab es da ja eigentlich nicht. Also in der Sonne waren es dann noch viel mehr. Es ist schön, wenn man da jemanden kennt oder dabei hat, der die Richtung kennt, weil man sich dort sehr schnell verlaufen könnte. Wüste vermittelt möglicherweise ein Gefühl der Einsamkeit und wenn man dort länger leben sollte, vielleicht auch ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ich bin ein bisschen verloren. Wenn hier was passiert, wer würde mich da finden und käme der auch rechtzeitig? Hier bei Jesaja ist die Rede auch von einer Wüste und zwar, dass dort ein Weg gebaut werden soll in dieser Wüste, so dass alles ähnlich wie bei der Autobahn das Hohe nach unten geht und das Tiefe aufgefüllt wird und das, was so ein bisschen uneben ist, geglättet wird. Das Ganze soll in der Wüste geschehen. Israel damals hatte ja eine Wüste direkt vor der Tür. Außerdem, als sie aus Ägypten kamen, waren sie durch die Wüste gezogen. Sie wussten, was das ist. In der Wüste bahnet den Weg des Herrn. Gerade so, als ob Gott stolpern würde, wenn es so ein bisschen zu hoch ist, muss man so alles ganz glatt und eben und geradeaus machen. Was ist damit gemeint? Ich denke, dass das eine innere Einstellung ist, die Jesus ermöglicht, im Leben vorwärts zu kommen. Insofern möchte ich diese Wüste gleich vergleichen damit, dass es auch unter uns Wüsten gibt. Für manchen ist zum Beispiel seine Familie eine Wüste. Für den anderen ist seine Lernsituation in der Schule eine chaotische Wüste. Für anderen ist die Arbeitsplatzsuche eine Wüste, weil er im Moment nicht weiterkommt. Für manchen ist eine gesundheitliche Situation wie eine Wüste. Manche von uns trägt schon jahrzehntelang irgendeine Bitterkeit in seinem Herzen rum und ist dadurch innerlich verwüstet. Mancher befindet sich in einem Meer von Zweifeln und das ist seine Wüste. Ich denke, dass jeder von uns so ein bisschen Wüstensituation kennt, auch wenn er vielleicht im Moment nicht jeder von uns in einer Wüste ist. Insofern will ich das schon von Anfang an vergleichen miteinander. Israel damals musste durch die Wüste und hat in der Wüste viele Wunder Gottes erfahren. Zum Beispiel, dass der Wasser aus einem Felsen kam. Ist es nicht schön, wenn Gott dich mitten in deiner Wüstensituation erquickt? Durch das Wasser seines Wortes, durch diese Segensquellen in der Bibel? Und dann war das so bitteres Wasser, da haben sie Holz hineingeworfen und wurde es genießbar. Wie schön ist es, wenn Gott dir deine Bitterkeit wegnimmt, weil du die Erlösung durch Jesus begreifst und weitergibst. Und dann haben sie Brot vom Himmel bekommen. Wie schön ist es, wenn du erfährst, dass Jesus das Lebensbrot ist, der dich täglich stärkt. Und dann ging immer so eine Wolkensäule vor ihnen her, tagsüber, nachts eine Feuersäule. Das heißt, sie waren immer auf dem richtigen Weg. Wie schön ist das, wenn du immer weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Allerdings waren sie ein bisschen zu lange in der Wüste. Die Wüste sollte nur für ein paar Monate so Durchgangsstation sein. Für viele wurde sie die Endstation. Das ist schlimm. In Gottes Plan ist Wüste nie Endstation, sondern immer Durchgangsstation. Gottes Ziel ist nie die Wüste, sondern Gottes Ziel ist immer dieses gelobte Land, dieses Leben in seiner Gegenwart und seiner Fülle. Und wenn jemand die Wüste doch als Endstation hat, dann ist das sicher nicht Gottes Plan für ihn gewesen. Das Volk Israel wollte einfach in das Land nicht hinein, sagte, wir glauben dir nicht, dass du uns da reinbringst, und dann blieben sie in der Wüste. Erst 40 Jahre später kamen sie in das Land, ihre Kinder. Viele Jahrhunderte später hatte Israel wieder Wüstenerfahrung. Und zwar hatten sie so ein bisschen gottlos gelebt. Sie hatten mehr so die Sexualität und Fruchtbarkeit als Götter angebetet, wie ihre Umgebung auch. Und das gefiel Gott nicht und da hat er sie wieder in die Wüste der Verbannung geschickt, nach Babylon. Da blieben sie 70 Jahre, vom Jahr 606 bis 536. 70 Jahre lang. Manche von uns war in Kriegsgefangenschaft, der heute Morgen hier ist. Manche war interniert, aber keiner von uns 70 Jahre lang. Vielleicht einer ein Jahr, vielleicht einer ein paar Monate, vielleicht einer ein paar Jahre, aber nie 70 Jahre lang. Und sie waren 70 Jahre lang in Babylon. Es war sozusagen auch ein Stück Wüste. Ihr Heimatland lag wüst und das Land dort, wo sie Gäste waren, war das Land ihrer Gefangenschaft. Die Bibel hat eine Erklärung gebracht, warum sie dahin sollten. Und zwar wurde gesagt, in diesem Land sollte das Land Israel 70 Jahre lang Ruhe haben. Und es wurde auch begründet. Wir kennen die Zahl 7, die Woche hat 7 Tage. Und diese Zahl 7 bedeutete damals, dass jedes siebte Jahr, so wie jeder siebte Tag der Woche ein Ruhetag ist, sollte jedes siebte Jahr ein Ruhejahr sein für das Land, wo sie weder säen noch ernten sollten, in dem Sinne wie vorher, sondern sie sollten aus der Ernte des Vorjahres leben, höchstens noch das pflücken, was so von selbst wuchs. Es war eine Prüfung ihres Gottvertrauens, ob sie glaubten, dass auch ohne ihre Arbeit sie hindurchkämen und von Gott versorgt würden. Sie sollten mal so richtig entspannen und Ruhe halten. Und dass sie das nie getan haben, hat Gott ihnen dann sozusagen ein göttliches Nachsitzen über 70 Jahre verurteilt. Das heißt, 70 fehlende Ruhejahre hat er ihnen dann zwangsweise Ruhe geschenkt. Und an der Stelle kann man sicher etwas sagen, was sich leicht übertragen lässt, dass Mangel an Stille vor Gott schnell Wüste produziert. Mangel an Stille und Ruhe vor Gott produziert leicht Wüste, auch heute noch. Wie viele Verhältnisse könnten verändert werden, wenn wir wirklich vor Gott stille wären im Gebet und auch in dem täglichen Betrachten seines Wortes in der Bibel? Sie kamen dann aus Babylon doch wieder heraus, nach Hause und mussten dort wieder aufbauen. Das war sehr mühsam, aber sie haben es getan. Und dann kam noch eine neue Wüstenzeit, wieder ein paar hundert Jahre später, die hatte Jesus angekündigt. Als er nach Jerusalem kam, hat er geweint. Es steht nur zweimal in der Bibel, dass er geweint hat. Einmal, ehe Lazarus auferweckte, und dann, als er Jerusalem sah, 3 Tage vor seinem Tod, hat er geweint über diese Stadt, weil er wusste, was auf sie zukommt, und weil er wusste, dass sie ihn, ihren König, nicht annehmen würden. Hier steht zwar, bereitet den Weg des Herrn, und das haben sie ja gemacht, sie haben sogar die Kleider auf die Straße nach Jerusalem gelegt. Aber es ist leicht, Kleider auf den Weg zu legen und im Herzen trotzdem keinen Weg für Jesus zu haben. Es ist leicht, äußerlich sich irgendwo zu ihm zu bekennen, mit einem Aufkleber auf dem Auto oder einem Anstecker an der Kleidung oder ähnlichen Dingen, und im Herzen trotzdem seinen eigenen Weg zu gehen. Da haben sie ihm schon den Weg bereitet nach Jerusalem, aber dann ging der Weg ans Kreuz. Und Jesus weinte über die Stadt, weil er wusste, was auf sie zukam. Und er sagte, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Titus, der Römer, hat es dann ausgeführt. Er hat im Jahr 70 nach Christus alles dem Erdboden gleichgemacht, Jerusalem mit Salz bestreut, dass noch nicht einmal mehr Pflanzen dort wachsen sollten. Und wir wissen, dass diese Wüste bis zum Jahr 1948 für diese Nation Israel galt, als es wieder eine eigene Nation wurde. Das heißt, diesmal war die Wüste weder 40 Jahre lang noch 70 Jahre lang, sondern sie war fast 1900 Jahre lang. Und eigentlich ist sie noch nicht zu Ende. Da ist zwar wieder ein Staat, aber es ist noch kein Staat wirklich mit Gott im Herzen, sondern immer noch ein Staat, der seinen eigenen Weg geht und noch nicht sicher ist, dass wirklich Jesus als König anerkannt wird. Die Wüstenzeiten werden länger, könnte man sagen. 40 Jahre, 70 Jahre, 1900 Jahre sind eine kleine oder auch eine gewaltige Steigerung. Auch in unserem Leben gibt es unterschiedliche Wüstenzeiten. Manche hat so eine Wüste, wo er mal niedergeschlagen ist für 3 Tage. Ein anderer hat eine Situation, die schon viele Jahrzehnte andauert, in der er immer noch drin ist. Und da heißt es ganz schlicht, bahnet den Weg des Herrn. Kann ich denn in meiner Wüstensituation überhaupt etwas für Gott tun? Ich soll ihm den Weg bahnen, gerade so, als ob er stolpern würde, wenn ich das nicht tue. Es ist erstaunlich, dass wir kleine Dinge tun können mit großen Wirkungen. Vielleicht jemand sich in seiner Ehe bemüht, freundlich zu sein. Hier sind ja verschiedene 4 Punkte angeführt, die auf diesem Weg verändert werden sollen. Das Hohe soll flach werden, das Tiefe soll steigen. Das, was überhaupt so ein bisschen zu hoch liegt, soll auch wie ein Tal werden. Und das, was ein bisschen zu holprig ist, soll glatt werden. Ich will die 4 Punkte kurz aufgreifen. Was zu niedrig ist, soll gehoben werden. Ich denke, das, was uns allen fehlt, ist die Dankbarkeit gegenüber Gott. Da haben wir so richtig ein tiefes Tal an dieser Stelle. Oder den meisten wird es fehlen, vielleicht nicht allen. Und das könnten wir einfach auffüllen, indem wir danken lernen für unsere Familie, für unsere Lebensumstände. Und auch für Menschen, die uns schwierig sind, könnte ich mir vorstellen, dass wir immer noch genügend Punkte finden, für die wir danken können. So kann Gott so ein Tal langsam auffüllen. Und dann sollen die Berge abgetragen werden. Berge haben was mit Hochmut zu tun, irgendwas, was zu hoch ist. Vielleicht auch mit Kritiksucht. Jemand sagte mal, das Elend der deutschen Ehen wäre die ständige Kritik aneinander. Und dass man einfach Jesus mal um Vergebung bittet. Vergib mir mein ständiges Kritisieren. Vergib mir meinen Hochmut und schenke, dass ich deine Demut lerne. Dass so etwas Hohes abgetragen wird und es flach wird. Und dann ist da so was Höckriges, was glatt werden soll. Höckrig sind so Widerstände. Wenn man mal so über so eine Schotterbahn fährt, das ist nicht so schön, macht keinen Spaß. Zum Beispiel Sorgen kann so etwas sein, was sehr höckrig ist, sehr uneben. Und da sagt Jesus, dass wir das abgeben sollen an ihn im Gebet. Oder falsche Zeiteinteilung. Plötzlich läuft das nicht mehr so richtig, dass wir ihn bitten um die richtige Einteilung der Zeit. Und dann das Hohe, was zu hoch ist, soll erniedrigt werden. Also nicht die Berge abgetragen, es kann ja sein, dass so eine ganze Landschaft etwas zu hoch liegt. Es kann sein, dass Gott uns helfen möchte, anderen vergeben zu lernen. Also nicht nur zu bitten, vergib mir selbst, sondern ich vergebe in deinem Namen diesem anderen. Auch wenn der andere das gar nicht wollte. Ich kann ihm in meinem Herzen schon vergeben und das Jesus sagen. Ich habe heute ihm vergeben. Hilf mir, dass ich dabei bleibe, dass ich das nicht wieder hervorkrame. Und wenn wir solche kleinen Dinge tun, dann bereiten wir damit den Weg des Herrn. Und der Herr kommt und alles Fleisch soll es sehen. Das heißt, dass bei all dem, was wir sagen, das ist doch nur so ein bisschen und immer noch in der Wüste, doch deutlich wird, dass Jesus vorwärts kommt in unserem Leben. Und es ist schön, wenn das sichtbar wird, wenn es zum Beispiel ein Ehepartner entdeckt, dass Jesus vorwärts kommt mit dem anderen und sich ihm vielleicht auch anschließt und sagt, das ist gut. Ich war im Westerwald, als dort diese Sauerlandlinie gebaut wurde und konnte von meinem Fenster aus täglich sehen, wie da so eine Brücke entstand. Da wurden viele Brücken gebaut und wurden viele Berge so ein bisschen abgehobelt, damit sie passierbar wurden. Aber die Leute haben an vielen Stellen gleichzeitig gebaut. Die haben nicht an einer Stelle angefangen und sich dann so langsam vorwärts gekämpft, sondern sie haben da eine Brücke gebaut und dort eine, alles gleichzeitig. Und haben den Berg ein bisschen runtergeholt und da drüben auch was. Und dann war die Strecke irgendwann fertig. Es ist auch in unserem Leben so, dass Gott nicht nur an einem Punkt arbeiten möchte mit uns, sondern an vielen gleichzeitig. Dass es dabei aber einen Fortschritt gibt und deutlich wird, die Wüste ist nie das Ziel Gottes, sondern nur eine Durchgangsstation. Das ist sicher auch für jeden von uns wichtig, der sich vielleicht im Moment so ein bisschen in einer Wüste fühlt. Das Ziel ist, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbar wird, das heißt, dass das Leben verändert wird und wir darüber Gott loben lernen. Manche von uns möchte nicht durch die Wüste gehen. Als das Volk aus Ägypten rauszog, musste es durch die Wüste gehen. Es hätte höchstens mit den Schiffen über Meer fahren können, aber so viele Schiffe hatten die gar nicht. Das heißt, um nach Kanaan zu kommen, musste es durch die Wüste gehen. Es gab keinen anderen Weg. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, durch die Wüste will ich nicht, wäre in Ägypten geblieben. Das heißt, manche von uns möchte auch nicht durch die Wüste gehen, er möchte lieber in Ägypten bleiben. Ägypten ist so ein Zustand der inneren Gebundenheit, wo man nicht frei ist. Vielleicht ist mancher gebunden an einen Menschen, ich meine in einer unguten Weise. Vielleicht ist mancher gebunden an irgendein Suchtmittel oder an irgendetwas anderes und er möchte sich nicht auf den Weg machen. Das ist schade, dann kommt er auch nicht frei. Aber wenn er sich auf den Weg macht, hilft Jesus ihm da durchzukommen. Vielleicht ist mancher an seinen Jähzorn gebunden. Ich denke, dass Jesus auch davon befreien kann, weil er der Friedefürst ist. Er ist nicht so eine Tretmähne, die in die Luft geht, wenn man drauf tritt, sondern er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann sagt er, dass wir von ihm lernen. Ich denke, dass Jesus auch unseren Charakter ein Stück weit verändern kann, weil er das möchte. Ein anderer ist nicht jähzornig, aber ein bisschen passiv, er ist einfach zu bequem. Und den möchte Jesus sicher auf die Beine stellen und ihn vorwärts führen, damit er das tun lernt, was er will. Mancher möchte also nicht durch die Wüste gehen. Er sagt, ich bleibe lieber dort, wo ich bin. Ich weiß zwar, dass da einige Dinge nicht in Ordnung sind. Das ist schade, dann erfährt er auch nicht die Befreiung durch Jesus. Es lohnt sich, durch die Wüste zu gehen, weil Jesus ein Ziel hat, dieses gelobte Land, das heißt einen Zustand der Fülle Gottes. Andere möchten in der Wüste bleiben. Die haben da so eine nette kleine Oase entdeckt mit ein paar Palmen und einer Quelle und sagen, hier lässt sich's ganz gut leben. Warum soll ich überhaupt in dieses Land ziehen? Für manchen Jugendlichen ist so eine Oase vielleicht irgendeine gute Musikgruppe, die ihr gerne hört, Tag und Nacht, oder irgendein Freundeskreis, den er als Oase ansieht und sich dann dort niederlässt und nicht mehr unterwegs ist. Das ist auch schade. Jesus möchte nicht, dass wir in der Wüste bleiben, sondern dass wir da rauskommen. Denn es heißt ja, bahnet den Weg des Herrn, denn der Herr kommt gewaltig. Wenn wir aus der Wüste herauskommen, ist das ein Stück Trost für uns. Tröstet, tröstet mein Volk. In dem Wort Trost, Englisch ist dem das Wort Trust am nächsten, das heißt Vertrauen auf Deutsch. Das Wort Trost im Deutschen hat auch diese Wurzel, die in dem Wort Treue und Trauen drinsteckt. Das heißt, wenn ich Trost empfange, lerne ich es, Jesus zu vertrauen und seine Treue zu erfahren. Jesus tröstet in erster Linie durch sein Wort, indem er mir durch sein Wort Hoffnung schenkt und diese Hoffnung mein Leben verändert, zum Handeln führt und zum Gebet. Wenn ich getröstet werde, kann ich es lernen, andere zu trösten. Denn hier am Ende von diesem Jesaja-Versen steht, dass Jerusalem als Freudenbotin auftreten soll, um andere zu ermutigen. Vorher wurde Jerusalem erst getröstet. Tröstet, tröstet mein Volk. Und jetzt soll dieses getröstete Jerusalem aufstehen und ein Freudenbote sein für andere. Es ist leicht möglich, wenn jemand getröstet wird von Jesus, dass er diesen Trost weitergeben kann. Wenn er selbst durch eine Wüste hindurch gekommen ist, dass er einem anderen sagt, weißt du, ich war da auch schon in dieser Lage, aber ich weiß, Jesus führt dir raus. Es bleibt nicht so, wie es ist. Ich denke an einen bekannten christlichen Sprecher, der viel von der Freude und Liebe Jesu erzählt hat und dann so einige Wochen der Dunkelheit erlebte, wo er weder Freude erlebte, noch die Liebe richtig glauben konnte und völlig verzweifelt war, weil er sagte, soll ich weiter predigen? Mein Gefühl steht doch völlig quer, ich erfahre das täglich doch gar nicht, was ich hier eigentlich sage. Und dann hat er erfahren, wie Jesus ihm durch diese Dunkelheit hindurch half. Und einige Wochen später begegnete ihm ein Mann, der in einer ähnlichen Lage war wie er vorher. Da war er sehr dankbar, dass er diese Lage schon durchgestanden hat, weil er ihn verstehen konnte und ihn dann getröstet hat und ihm sagen konnte, Jesus hilft dir dadurch, das ist nicht die Endstation für dich, sondern nur ein Zwischenweg. Es ist schön zu glauben, dass der Herr gewaltig kommt, dass diese Wüstenzeit zeitlich immer begrenzt ist. Gottes Ziel mit deinem Leben ist nicht die Wüste, sondern ist sein gelobtes Land. Zwischendrin heißt es hier dann noch, rufe. Und ich sprach, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist ja Gras. Und all seine Pracht wie die Blumen des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume welkt, wenn der Hauch des Herrn darüber weht. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Es ist erstaunlich zu überlegen, dass das alles Leben Grascharakter hat. Zum Beispiel jetzt im Herbst ist Gras nicht mehr so furchtbar attraktiv. Im Sommer ist schon ein bisschen schöner, im Frühling noch schöner, wenn es so blüht. Menschliches Leben ist wie Gras. Das ist jetzt ein anderes Bild, obwohl es mit der Wüste parallel läuft. Das heißt, es verliert seine Schönheit, seine Attraktivität. Es wird wieder zur Erde. Das erinnert uns an den Tod. Viele Menschen vor Weihnachten lieben den Tod, weil sie verzweifelt sind, suchen sie den Tod, um ihr Leben zu beenden. Weil sie nur den Grascharakter des Lebens spüren, aber nicht glauben können oder es nicht genügend verstanden haben, dass das Wort unseres Gottes in Ewigkeit bleibt. Das heißt, sie sehen nur das, was vergeht und noch zu wenig das, was bleibt, nämlich dieses Wort, das sie ermutigt. Tröstet, tröstet mein Volk, geschieht in erster Linie mit Worten. Und auch wenn unser Leben vergeht, bleibt dieses Wort in Ewigkeit. Und Jesus schenkt uns ewiges Leben. Das gerade dieses Beispiel, als die Titanic unterging im Jahr 1912, am 14. April, ging ja ein großes menschliches Machwerk zugrunde. Es gab leider zu wenig Rettungsboote, weil man sagte, das Schiff wird ja ohnehin nicht sinken. Deshalb brauchen wir keine Rettungsboote. Auf diesem Rumpf standen solche Sprüche, dass auch ohne Gott vorwärts geht und ähnliche Dinge. Und der Kapellmeister mit Namen Hartley, der bis dahin wahrscheinlich Unterhaltungsmusik gespielt hatte, zur Unterhaltung der Passagiere, die noch spät in der Nacht aufwachen, der merkte auch, dass er nicht gerettet würde, weil gar nicht genügend Rettungsboote da waren. Und dann hat er mit seiner Kapelle ein anderes Lied gespielt, was dann viele Menschen in den Tod begleitet hat. Dieses Lied, was in Deutschland nicht so bekannt ist, aber in der englischsprachigen Welt mehr, Nähe mein Gott zu dir. Das heißt, sie merkten, dass ihr Leben wie Gras in dieses Meer versank, eigentlich weg war. Aber für manche war das doch eine Aussage der Hoffnung. Nähe mein Gott zu dir. Das heißt, wir wissen, dass wir jetzt unser Leben verlieren, aber trotzdem zu dir gehen. Das heißt, dass dieser Tod zwar eine furchtbare, kurze Wüstenzeit ist, aber nicht das Ende, sondern dass du unser Ziel bist. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ich weiß nicht, wo der Einzelne von uns heute Trost braucht, aber ich möchte ihm einfach sagen, dass Jesus dich trösten möchte, wobei Trost und Hoffnung Zwillingsschwestern sind. Die treten eigentlich immer zusammen auf. Wenn jemand getröstet ist, hat er auch Hoffnung, nämlich Hoffnung, dass es weitergeht. Aber nicht passiv, sondern hier steht, bahnet den Weg des Herrn. Da steht nicht, dass er das selber baut, sondern er möchte unsere Bereitschaft sehen, ihm zu vertrauen in der Lage, in der wir sind. Auch wenn das eine Wüstenlage sein mag, ihm zu vertrauen und das Wenige, was wir tun können, zu tun, damit er vorwärts kommt. Und dass er kommt, das wird sicher jeder erfahren, weil Jesus ihn lieb hat. Ich will das zusammenfassen. Wüste ist nie das Ziel Gottes. Es ist immer eine Durchgangssituation. Das Ziel Gottes ist immer das gelobte Land, die Fülle eines Lebens mit Gott. In dieser Wüste geht es darum, dass wir Dinge verändern, dass wir das zu Hohe erniedrigen, das zu Niedrige erhöhen. Das heißt Hochmut abbauen und Undank auffüllen mit Dank und ähnliche Dinge, damit Jesus Fortschritte machen kann in unserer Wüste, in unserer Ehe, in unserer Schule oder was das ist, damit wir da herauskommen im Laufe der Zeit aus dieser Wüste. Das, was uns tröstet, ist das Wort Gottes und als Getröstete können wir andere trösten. Auch wenn wir letztlich merken, dass alles, was uns umgibt, vergeht, wissen wir, dass dieses Wort in Ewigkeit bleibt und wir in Jesus ewiges Leben haben. Trost und Hoffnung sind Zwillingsschwestern und in diesem Wort Trost steckt die Wurzel des Wortes Trauen drin, Vertrauen. Und dazu möchte ich jeden und mich auch ermutigen, Jesus zu vertrauen, der von sich selbst sagt, dass er der Weg ist.